Wie fast alles, was der Papst schreibt, hat auch diese Enzyklika einen angenehmen Tonfall, einen Gestus, der einen einlädt. Verglichen mit den Enzykliken und Lehrschreiben früherer Zeiten findet man hier ein völlig anderes Genus, einen anderen Stil, eine andere Art der Einlässlichkeit auf die Leser und auf die Sache vor. Es fällt ja auf, dass der Papst nie das Lehramt zitiert, dass niemand verurteilt wird, außer mal den Katechismus, aber dass niemand verurteilt wird, sondern dass er eine ausladende, einladende Darlegung der christlichen Hoffnung in einer Art Landschaft ausgebreitet wird. Dieser Tonfall macht das Ganze zu einer Meditation, einer geistlichen, mal mehr geistlichen, mal mehr intellektuellen Meditation und zu einem weisenden Gespräch, das uns einführen möchte in die Dimensionen, Traditionen und eröffnenden Landschaften der christlichen Hoffnung.
Jetzt, wo würden Sie sagen, ist so die Kernstoßrichtung oder was ist so nach Ihrem Eindruck so das Anliegen, was will er sagen?
Das Staunen darüber, was in einer alten Welt Christentum neu, frisch, unvermutet zu bedeuten hätte. Die Einladung, das Christentum, seine Botschaft neu zu entdecken, mit Augen, die so tun, als ob sie es noch nie gesehen hätten. Darin scheint mir, gerade hier bei der Hoffnungsenzyklika, das Pathos zu liegen. Und damit kommt er mit einem Strom der Neuzeit überein, der ihn auch im Grunde mit Habermas sich hat verstehen lassen. Nämlich mit der kantischen Wende, Christentum weniger vom Grundfundament herkommen zu deuten, sondern als Hoffnungsgestalt, die ein neues Ethos ermöglicht, aber auch ein neues Pathos, eine Mitfreude mit den Menschen und ein Mitleiden mit ihnen aus Grund der Hoffnung in die Verwandlungsmächtigkeit des Glaubens.
Wenn ich jetzt noch einen Schritt zurückgehe, geht ja auch auf die Hoffnung der ersten Christen und der Väter-Theologie ein. Das ist eigentlich auch ganz interessant, wie er da das auch in Auseinandersetzung mit der antiken Kultur versucht herauszuarbeiten. Hat er das vielleicht gemacht, weil das vergleichbar ist auch mit unserer Zeit oder wie sehen Sie das?
Sicherlich sieht das Lehrschreiben, sieht der Papst mit den Augen Augustins und seiner Schrift vom Gottesstaat auf die Antike, gerade auf die römische Antike, eher negativ und kritisch, während er die griechische Antike eher positiv aufnimmt. Da ist etwas Ähnliches zu sehen, zu bemerken, wie in seiner Haltung der Neuzeit gegenüber. Es wird die Antike, die römische Antike, in ihrer Hoffnungslosigkeit schwarz gemalt, um dann das Licht des neuen Christentums umso stärker erstrahlen zu lassen. Das ist nicht ohne Berechtigung, aber doch wiederum sehr einseitig. Umgekehrt liegt in diesem patristischen Ton, in der Wiederaufnahme der Stimmen des Augustin und des Chrysostomus und anderer Väter, des Maximus Confessor, eben auch das Leuchtende, was ich gerade mit der Entdeckung des Christentums als Neuheitserlebnis und des Christentums in seiner symbolischen Gestalt, in seinem Entfaltungsreichtum bezeichnen möchte.
Jetzt, wir haben es ja schon gesagt, ist ja das weniger ein klassisches Lehrschreiben, wo Dinge verurteilt werden, sondern offenbar mehr eine Einladung zur Meditation, wenn ich mal so sagen darf. Jetzt ist natürlich das, was er da ja fast schon beschwört, nämlich dieses Einlassen auf die Sicherheit der Hoffnung sozusagen, ja eins offenbar seine Anliegen. Ich weiß nicht, wie würden Sie das beschreiben? Wie macht er das und wie gelingt ihm das?
Er hat verschiedene Strategien, uns die christliche Hoffnung schmackhaft zu machen. Fast wie ein guter Koch werden also verschiedene Gerichte einem dargereicht. Und um einen Geschmack zu gewinnen an der Hoffnung und an der heute ja im Allgemeinen obsoleten Vorstellung vom ewigen Leben und von Gericht und von einem endgültigen ewigen Beisein bei Gott. Die Not mit diesem Glauben beschreibt er relativ gut, sodass wir uns eben auch angesichts der Überlängung unserer Lebensgeschichte, angesichts der vielen Eindrücke, die wir haben, fast wie im Alten Testament lebenssatt ans Sterben begeben. Der Widerspruch in unserer Haltung zum Sterben, all das wird mit Empathie und hellsichtig aufmerksam beschrieben. Und angesichts dessen versucht der Papst in verschiedenen Angängen, uns die Augen zu öffnen für die Möglichkeiten der christlichen Botschaft. Durch Rückgriff auf die Schrift und in einer genauen Lektüre etwa des Hebräerbriefes. Durch ein Zurückgreifen auf die Väter. Aber durch ein Hellsichtigwerden für die Widersprüche der neuzeitlichen und spätneuzeitlich ermatteten Haltung zum Leben und erst recht zur Hoffnung. Und dann eine Wiederaufnahme verschiedener kleiner Hoffnungsmotive, die sich bei Kant, bei Adorno in der Frankfurter Schule und auch in unserer eigenen Lebensgestalt finden. Ich denke, dieser vielschichtige, meditative, nachzeichnende, gesprächshafte Umgang mit Wirklichkeit, der hier und da eine Tür öffnet oder ein Fenster zum Ewigen, das scheint mir eine sehr gute Methode zu sein.
Hoffnung, viele empfinden ja tatsächlich auch die Gegenwart als irgendwie hoffnungslos, ja, oder so. Ich weiß nicht, wie nehmen Sie das wahr? Woran hängt das?
Ich vermute, obwohl dazu natürlich sehr viel mehr zu sagen wäre, dass seit dem Wegfall des Horizontes der Ewigkeit und eines Himmels, der weiter reicht als alle unsere Horizonte, wir dazu neigen, unser endliches Leben zu überfrachten mit Erwartungen und damit auch mit Verpflichtungen. Wir meinen, uns unendlich verwirklichen zu müssen und es ebenso unendlich verantwortlich zu sein für uns und für die halbe Welt. Und damit kommt ein Überlastungseffekt zustande, der uns atemlos macht. Unendlich sich verwirklichen und dem anderen gerecht werden müssen, dazu braucht es unendliche Kommunikation, Mobilität, Wachheit, Sensibilität. Alles in sich sehr große und gute Dinge, denen wir aber kaum noch gerecht werden können. Deswegen gibt es da so einen Schiffschaukeleffekt zwischen Hysterie, hinter allem herlaufen, alles, was man nicht wahrnimmt und mitnimmt und dem man nicht gerecht wird, als Mangel empfinden. Also sozusagen ein Mangel am Lob der Grenze. Wir empfinden Grenze als Einschränkung und nicht als Segen. Und das scheint mir unsere Verdammnis zu sein. Weil wir dann aber in unserer Hysterie nicht den Dingen hinterherkommen, fallen wir dann in Depressivität. Nachdem erst alles etwas bedeutet hat, alles ist verheißungsvoll, alles kann symbolisch gewesen werden, im Zeichensystem etwa Umberto Ecos, da uns das nicht gelingt, bedeutet dann am Ende gar nichts mehr etwas. Verliert alles seine Kontur und seinen Verheißungscharakter. Dieses Hin- und Herschaukeln zwischen hysterisch und depressiv, meine ich, gehörte schon zum Stigma postmoderner Kultur und Lebenserfahrung. Darin und dagegen und damit richtet die christliche Hoffnung eine Art Relativitätstheorie auf und ein, nämlich dass alle Dinge wirklich und nur Symbol sind. Wirklich, sie haben einen Kern, der uns von weit her zukommt, eine Substanz, etwas Wesentliches in ihrer Umgrenztheit und zugleich sind sie Ausstand und Verheißung auf Größeres. Und nur Symbol. Nichts darf in dieser Welt überfrachtet werden. Vielleicht hätte im Lehrschreiben ein wenig mehr Kontur gegeben werden können, dann wäre unserer Lebenserfahrung mehr entgegengekommen worden.
Aber in einem bestimmten Bereich, da stellt er sich ja genau dieser Frage der Substanz, der Hoffnung, dass eben, ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, wendet er sich gegen eine rein, ja, individualistische, nicht objektive Sicht der Hoffnung, sondern eben einer, die auch eine Begründung, eine seinsmäßige Begründung hat. Ist das vielleicht ein Weg?
Das wäre ein Weg, wenn er ihn etwas stärker mit einer Phänomenologie der Jetztzeit verbunden hätte. Das sind aber zwei Parallelen, die sich nur schwerlich schneiden in seinem Lehrschreiben. Dennoch, vom Grundansatz her ist meine Analyse gar nicht so weit von denen des Lehrschreibens entfernt. Wir haben ja eine, wie ich soeben versucht habe zu zeigen, eine Unendlichkeit in unserem Begehren wie in unserer Verantwortlichkeitsethik und werden damit zerrieben. Von beidem spricht auch der Papst. Und wenn man jetzt inmitten, wenn man das Große daran aufnehme und das Verzweifelte und dann die Hoffnungsgestalt des Christentums da heraus vorsichtig entwickelte, dann würde man in keiner Weise etwas gegen das Lehrschreiben sagen, sondern mit ihm und über ihn, über es hinaus vielleicht noch plausibler machen können.
Eine eher Rand oder jedenfalls nicht in der Mitte. Es fällt auf, dass Benedikt in diesem Lehrschreiben öfters die Geschichten von Heiligen erzählt. Josephine Bakita, Augustinus, dieser Kardinal Fantuan, ein Märtyrer aus Vietnam auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal so ausführlich gewesen ist. Was kann man dazu sagen?
Ich denke, dass wir die großen Freundschaften in der Geistesgeschichte vernachlässigt haben, in der Theologiegeschichte. Ich selbst wünsche mir schon seit langem eine Stilgeschichte des Christentums, wie es sich faktisch in der Frömmigkeit, im Alltag, in der Kultur, in den Ordensgesellschaften, in den Ehen und Familien verwirklicht. Wir haben bisher nur Dogmen- und Moralgeschichte betrieben, während eine solche Stilgeschichte eben auch an Biografien ansichtig wird. Wie verwirklicht sich Christentum unter erschwerten Lebensbedingungen? Hier ist auch dann eher vom Leiden die Rede wiederum. Ich hätte mir auch noch gerne eine Biografie eines tatkräftigeren Lebens gewünscht, eines Lebens, das unserer kleinen Alltagserfahrung näher wäre. Aber die Grundoptik mit vielen Biografien, Lebensgeschichten, Lebensgestalten in einem engen Kontakt zu stehen, viele Freundschaften zu knüpfen mit Gestalten der Geistes- und Kirchen- und Glaubensgeschichte, scheint mir verheißungsvoll.
Der, wo er auch sehr leidenschaftlich wird in seinem Text, ist die Frage eben nach dem, ja, nach dem letzten Ende sozusagen, die Frage nach dem Leben, nach dem Tod auch. Mhm. Und da legt er sehr viel Wert drauf, dass er sagt, dass es eigentlich die Frage der Gerechtigkeit ist, die das stärkste Argument für einen Glauben nach dem ewigen Leben ist. Was klingt sehr politisch. Mhm. Wie haben Sie das empfunden?
Das ist seit Horkheimer und der Theologie nach Metz sicher einer der entscheidenden Punkte. Wie kann ich Leben gerecht werden? Das ist nicht nur politisch, sondern auch in der Lebensökonomie des Einzelnen ja so. Wie kann ich wahre Einsicht in mein Leben gewinnen? Wie kann man Leben, dem Leben des Einzelnen, seinem Großen und seinem Erlittenen, gerecht werden? Bis hin zur Spitze, wie es zwischen Täter und Opfer stehen wird. Und wer könnte da je wägen? Wir sind dem Leben ja in keiner Weise gewachsen. Wir werden uns selbst ja nicht einmal gerecht. Geschweige denn den anderen. Und da scheint mir, wenn man es auch in dieser Tiefe sieht, der Gedanke nicht einfach der ausgleichenden Gerechtigkeit, sondern einer hebenden, die Wahrheit eines jeden Lebens in seinen unendlichen Vernetzungen gerecht werdenden und ansichtig werden lassenden Gerichtes, eines Antlitzes Gottes, das ein jedes Leben leuchten lässt, das scheint mir ein sehr tiefer Gedanke zu sein. Ich würde den Gedanken der Gerechtigkeit also nicht auf die politische, ausgleichende oder nur kritische Schiene hin beschränken wollen, sondern in die weite Gegend einer Lebenswahrheit stellen. Und dann, meine ich, bekäme er auch einen mystischen Ton.
Die Frage an den Theologen, an den Fachtheologen sozusagen, es sind ja auch einige theologische Dinge angesprochen, von denen man zum Beispiel nicht mehr so viel gesprochen hat, Fürbitte für die Toten, auch aus der Frömmigkeitsgeschichte aufopfern, solche Dinge, das ist ja doch ungewöhnlich.
Und als Stachel im Fleisch und Widerhaken, in Blick auf unsere allzu läufig humanistisch-psychohygienische Art, mit Christentum umzugehen, wohltuend. Wenn man sozusagen nicht sofort dran glauben muss. Ich bin sehr dafür, dass man aus dem Motivschatz des Christentums Altes und Neues hervorholt. Und auch einiges, das uns zu denken gibt in seiner Widerständigkeit, auch wenn es uns im Moment nur schwer erschwinglich und erreichbar ist. Der Tonfall, in dem es hier geschieht, der auch der Bestreitbarkeit der Dinge ja inne ist, scheint mir angemessen, wenn auch der Anweg einer ersten Plausibilisierung, dass man eben doch, dass eine Gemeinschaft, dass die Toten nicht fallen gelassen werden, sondern zur Gemeinschaft gehören, das Utopische daran, ist durchaus einleuchtend dargelegt. Auch der Gedanke, dass Leid nicht einfach nur steril in sich versinkt, nicht nur mich betrifft, sondern in eine größere Ökonomie des Mitsammen, des sich Mitfreuens und Mitleidens gehört. Aber auch da fehlt mir wieder ein wichtiger Gedanke, nämlich der Mitfreude am Wachstum der anderen. Es wird im Christentum zu viel von Mitleid gesprochen, während doch der Grundgestus der Pädagogik, der Kultur, der Zusammenarbeit zwischen Menschen der hebende, der Mitfreude am Wachstum meiner und deiner Freiheit und unseres zusammen ist. Wenn man das noch stärker betont hätte, wäre auch etwas noch neues Licht auf die sonst diffuse Wirklichkeit des Ewigen gefallen. Das Ewige als der Ort, wo wir uns endlich ohne Ressentiment freuen können am Wachstum vieler.
Jetzt im generell gesprochen sozusagen, wenn diese Enzyklika wird jetzt in die Kirche hineingesprochen, aber darüber hinaus, was erwarten Sie sich für eine Wirkung?
Soweit solche Papiere überhaupt eine Wirkung haben. Man muss ja bedenken, dass wir in unserer Zeit überschwemmt sind.
Gut, aber die letzte Enzyklika wurde gelesen, das muss man wirklich sagen. Ja.
Sie wurde gelesen und sicherlich auch in vieler Hinsicht ob ihres von mir schon charakterisierten Tonfalls und Gestus wertgeschätzt. Insofern meine ich, dass diese Art von päpstlichen Rundschreiben wirkungsvoller sind als das, was wir an dogmatischer oder moralischer oder doktrinärer Darlegung bisher gesehen haben. Das war ja ähnlich schon bei den ermutigenderen Enzykliken des Vorgängers von Johannes Paul II. So. Aber hier meine ich, sei fast noch mehr ein phänomenologischer, ein vorsichtiger, nachsehender, nachdenklicher Ton angeschlagen, der noch mehr Freiraum gibt. Und deswegen auch, gerade weil er von einer großen Autorität kommt, noch mehr Beachtung findet. Ich denke, das Beachtenswerte und auch Aufmerken Lassende an den beiden Rundschreiben des Papstes ist, dass hier eine von im Grunde die letzte große autoritative Instanz, die es in dieser Welt gibt, und die ja auch dann sonst durchaus autoritär aufzutreten weiß, doch eine so einlässliche, beschreibende, zum Gespräch einladende, viele Perspektiven eröffnende Art des Darlegens eines großen christlichen Inhalts gefunden hat. Darin scheint mir der Reiz dieser Schreiben zu liegen, dass es offenbar gelingt, Autorität und einladenden Stil, Festigkeit im Dogma und große Weite in der im Darlegungsstil miteinander zu verbinden. Und das sichert heute sicherlich nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch eine geneigte Art des Lesens, die vielen etwas bedeuten mag. Es ist ähnlich wie bei der Stadt Rom. Wenn man durch die Stadt Rom geht, da passt nichts zusammen und doch erhält sich alles miteinander. Man geht durch 2500 Jahre Geschichte und darin wird eine Haltung erweckt, die ich urban nennen möchte. Es darf vieles nebeneinander stehen und man bekommt einen Sinn für Geschichte, für Gegenwart, aber auch für die Entwicklungsmächtigkeit und möglicherweise die Zukunftsverheißung des Lebens. Und etwas Ähnliches geschieht in dieser römischen Enzyklika. Wenn man sie als Landschaft durchstreift, dann geschieht genau das, was sie benennt und beschreibt. Nämlich, es wird Geschmack an der Hoffnung gegeben, gerade in den vielschichtigen Streifzügen, in die Vergangenheit, in die Gegenwart, auch in dem, was nicht ganz zusammenpasst, auch in dem, was etwas aneinander stößt. Wenn man es so spaziergangartig, peripatetisch nebeneinander lässt, dann bewirkt die Enzyklika genau das, was sie sagt. Ist also ein kleines Sakrament, nämlich sie bewirkt Freude an der Hoffnung.